Verdichtung an sich. Das ist vermutlich nicht Ihre These, Herr Becher. Welche würden Sie aus Ihrer Auffassung heraus ihr gegenüberstellen?
Ich von meinem Standpunkt aus vertrete die These Dichtung als Tendenz. Und zwar als ganz bestimmte Tendenz.
Welcher Tendenz, Herr Becher? Welche Tendenz wollen Sie mit Ihrer Dichtung vertreten?
Ich verfolge mit meiner Dichtung die Tendenz, die heute meiner Ansicht nach jede Dichtung aufweisen muss, die Anspruch darauf macht, eine lebendige Dichtung zu sein. Das heißt, eine Dichtung, die in den entscheidenden Kräften dieser Zeit wurzeln, ein wahres und geschlossenes Weltbild zu gestalten vermag. Ich diene mit meinen Dichtungen einzig und ausschließlich der geschichtlichen Bewegung, von deren Durchbruch in die Zukunft das Schicksal der gesamten Menschheit abhängt. Ich diene auch als Dichter dem Befreiungskampf des Proletariats.
Das ist noch etwas allgemein. Sie haben doch in Ihrer geistigen Entwicklung den Übergang vollzogen vom reinen Lyriker, also vom Dichter an sich, zum ausgesprochenen Tendenzdichter. Darf ich fragen, wie sind Sie zu diesem Entwicklungsgang gekommen?
Es ist richtig. Auch ich habe an die Möglichkeit einer reinen Kunst geglaubt, denn ich habe an einen Geist geglaubt, der über den Wassern schwebt. Ich war demnach von der Souveränität und der Unabhängigkeit der Dichtung tief überzeugt. Bis ich eines Tages aufgrund von Erlebnissen und Erkenntnissen Einsicht bekam in den Klassenmechanismus, der die Geschichte des Menschen und ganz besonders die heutige Geschichte der heutigen Menschen beherrscht. Es ist selbstverständlich, dass mit dieser für mich zentralen Erkenntnis sich auch ein Umbruch in meiner Dichtung vollziehen musste. Ich könnte sagen, ich stieg in meiner Dichtung von dem Himmel zur Erde herab, ich hob das Jenseits auch in meiner Dichtung auf. Ich erkannte, dass es nicht in erster Linie wichtig ist, welche Meinungen, welche Vorstellungen die Menschen über sich selbst haben, sondern dass es darauf ankommt, welche Funktion die Menschen in der Geschichte einnehmen, was die Menschen wirklich sind. Ich erkannte, dass der reine Dichter, der ich zu sein glaubte, in Wirklichkeit ein höchst unreiner Dichter war. Ein Dichter einer bestimmten Klasse, der bürgerlichen Klasse. Mein Glauben an die reine Dichtung hatte sich als eine Fiktion erwiesen. Immer hatte ich, wenn auch noch so versteckt, Klasseninhalte gedichtet und die Tendenz bestand nicht nur in dem, was ich dichtete, sondern auch in dem, was ich nicht dichtete, was ich verschwieg. Und ich verschwieg damals in meiner ganzen Dichtung das, was ich heute ausspreche, dass die Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen ist. Dieser Klassenmechanismus ist eine Zwangsstellung. Es gibt kein Darüber, es gibt kein Daraus. Wir sind nicht Menschen, wir sind Klassenmenschen. Menschen der einen oder der anderen Klasse und auch die Dichtung ist klassengebunden, auch das Wort ist im Klassengesetz untertan. Jede Zeit hat ihre Aufgabe. Und die Aufgabe dieser Zeit ist die Befreiung des Proletariats und darüber hinaus die Befreiung der gesamten Menschheit. Dieser Aufgabe dienen meine Dichtungen. Wer sich als Dichter dieser Aufgabe entzieht, hat sich der Aufgabe entzogen, die ihm als Mensch und Dichter von der Zeit gestellt ist. Es gibt auch für den Dichter keinen Sprung über die Aufgaben der Zeit hinweg in die Ewigkeit. Ich habe Ihnen damit, ganz kurz, den wesentlichen Teil des Getriebes aufgedeckt, nach dem meine Dichtung funktioniert. Sie fragen, was will ich mit meiner Dichtung erreichen? Will ich etwas erreichen? Nach all dem Vorhergesagten, ja. Ich will mit Vorstoßen die Durchbruchsstelle erweitern.
Eine der glücklichsten Gaben an die Menschheit ist zweifellos ihr schlechtes Gedächtnis. Es übersieht höchstens ein bis zwei Generationen, daher ihr Optimismus, ihr ruchloser Optimismus, wie ihn Nietzsche nennt, daher der Glaube jedes Zeitalters, Aufgang, Zenit und Gloriole des Entwicklungsprozesses zu sein. Ich bin überzeugt, dass mit den gleichen ideologischen Hypothesen, die Sie entwickeln, seinerzeit Chinggis Khan in China eingerückt ist. Ich meine damit, Die Weltgeschichte als Ganzes ist äußerst fragmentarisch. Eine Offenbarung der Weltvernunft, die Verwirklichung einer Idee, wie es Hegel aussprach, kann man nicht feststellen. Sie fasst etwas an und dann lässt sie es liegen, sie beginnt großartig und endet namenlos. Sie übersteht im Niagara, um in der Badewanne zu ertrinken, und die hegelsche Ansicht vom großen Mann als dem Geschäftsführer der Weltvernunft fällt auch ins Wasser. Die Weltvernunft lässt ihn im Stich. Der große Mann ist auf sich selber angewiesen. Zweitens, eine Frage, die soziale Bewegung. Soziale Bewegungen gab es von jeher. Die Klassenumschichtung war von jeher der eine Inhalt der Geschichte. Die Unteren wollten immer hoch und die Oberen wollten nicht herunter. Schaurige Welt, kapitalistische Welt, seit Ägypten den Weihrauchhandel monopolisierte und babylonische Bankiers die Geldgeschäfte begannen. Sie nahmen 20% Lebenszinsen. Hochkapitalismus der alten Welt, der in Asien wie am Mittelmeer. Trust der Purpurhändler, Trust der Reedereien, Import, Export, Spekulationen, Heereslieferungen und Konzerne. Und daneben immer die Gegenbewegung, einmal die Helotenaufstände in den kyrenischen Gerbereien, einmal die Sklavenkriege in der römischen Zeit. Die Unteren wollen hoch und die Oberen wollen nicht herunter. Schaurige Welt, kapitalistische Welt. Aber nach 3 Jahrtausenden Geschichte darf man sich wohl dem Gedanken nähern, dass das alles weder gut noch böse ist, sondern rein phänomenal. Knechtschaft scheint ein Zwang der Schöpfung zu sein und Ausbeutung eine Funktion des Lebendigen. Die Formulierung und die Theorie nun, die die soziale Bewegung vor einem halben Jahrhundert gefunden hat, ist nur eine von den Formulierungen und Theorien neben vielen anderen, die ihr widersprechen und die ihr gegenüberstehen. Schließlich enthält sie ja auch nichts so prinzipiell Neues, dass das Ich nicht in der Luft schwebt, dass der Mensch zu einem sozialen Verband gehört, dass das Individuum in manchen Teilen ein Exponent des Zeitkollektivs ist, das hat ja keine Epoche bestritten. Schließlich gibt es doch seit 250 Jahren eine Nationalökonomie und schon Hobbes sagte 1700, das Gute, das sei das Gemeinnützige. Ich kann also aus Gründen der Erkenntnis die soziale Bewegung, die sich vor unseren Augen abspielt und zu der Sie sich rechnen, nicht als eine klarere Offenbarung, als eine sinnvollere Verwirklichung irgendeiner Wahrheit oder eines Menschheitsbildes und auch nicht als die Basis einer Weltanschauung ansehen. Ich sehe sie im Zug und in der Folge aller der früheren sozialen Krisen und Kämpfe. Das klingt Ihnen vielleicht hart, aber in dieser Diskussion handelt es sich ja um Erkenntnis. Und ich erinnere Sie nur nochmals an ein Hegel-Wort, diesmal im positiven Sinne. Das Wort lautet, es ist ein großer Eigensinn, ein Eigensinn, der dem Menschen Ehre macht, nichts in der Gesinnung anerkennen zu wollen, was nicht durch den Gedanken gerechtfertigt ist. Und ich muss Ihnen sagen, mein Gedanke rechtfertigt Ihre Gesinnung nicht.
Hier bricht die Aufnahme des Gesprächs ab, das Johannes R. Becher und Gottfried Benn am 6. März 1930 über das Thema Dichtung an sich führten.